Liebe Gemeinde, Jesus Christus hat gesagt, wer sein Leben findet, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Er hat auch gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Was suchen die Menschen am meisten? Wenn wir hinter die Maske schauen oder hinter die Sachen, die so vordergründig da sind, was man so sucht, dann muss man sagen, am meisten suchen die Menschen doch einen Sinn in ihrem Leben. Der Mensch ist ein Wesen, das auf Sinn angewiesen ist. Wenn Sie gefragt würden, was ist der Sinn des Lebens? Was würden Sie sagen? Würden Sie sagen, das kann ich nur für mich sagen, nicht für dich? Oder würden Sie so zynisch und ironisch und sarkastisch wie manche sein, die sagen, ach, so eine große Sache. Wie kannst du dich überhaupt herablassen zu denken, da würde man jemals eine Antwort finden? Das ist so der Ton, der uns heute so entgegenkommt, wenn wir über so etwas sprechen. Ein Professor aus England erzählt in einem Buch über diese Sache mit dem Sinn einmal Folgendes. Zu Beginn des Krieges war ich mit einem einfachen Menschen und einem sogenannten Intellektuellen zum Luftschutz eingeteilt. Auf einem nächtlichen Patrouillengang ging dann diesem Arbeiter aus unserem Gespräch auf, dass wir nicht erwarteten, dass dieser Krieg ein für alle Mal ein Ende nehmen würde. Ja, überhaupt, dass das menschliche Elend je aus der Welt geschafft werden könnte. Also sie unterhielten sich darüber, dass es wohl nie zu Ende gehen würde mit dem Krieg. Und C.S. Lewis erzählt, ich werde nie vergessen, wie dieser Mann mindestens eine Minute lang im Mondlicht stillstand, während dieser völlig neue Gedanke in sein Bewusstsein sickerte und wie es schließlich aus ihm hervorstieß, was hat es dann überhaupt für einen Sinn, dass diese verdammte Welt immer weitergeht? Was mich daran verblüffte, erzählt Lewis, war die Tatsache, dass diese Überlegung für ihn völlig neu war. Wieso, fragte ich mich, erzählt er uns, konnte ein Mensch Mitte 40 geworden sein, ohne jemals anzuzweifeln, ob es einen Sinn hätte, dass diese verdammte Welt immer weiterging? So eine Sicherheit war mir unvorstellbar. Lewis erzählt, ich kann es verstehen, wenn ein Mensch zu dem Endergebnis kommt, nach langem zeitreiflichen Überlegen, dass das Leben nicht sinnvoll ist. Aber wie einer das für selbstverständlich nehmen könnte, dass das Leben sinnvoll ist, das ging mir und geht mir bis heute noch über meine Begriffe. Das soll alle unter uns trösten, die auch am Sinn des Lebens manchmal zweifeln oder gezweifelt haben oder zweifeln werden. Das ist nämlich zutiefst menschlich. Das Moos auf dem Felsen denkt nicht darüber nach, wozu es hier ist. Aber das ist menschlich, dass wir fragen, was hat das Ganze für einen Sinn? Und die Angehörigen der drei Verstorbenen der vergangenen Woche haben vielleicht auch in der Trauerhalle vor oder nach der Trauerfeier in dieser Stille, kurz in ihrem Gedanken diesen Zucken gespürt, was hat das Ganze eigentlich angesichts der Vergänglichkeit für einen Sinn? Warum leben wir, wenn wir sterben müssen? Das ist das Erste. Es ist sehr menschlich, dass man an so etwas zweifelt. Und wir Christen sollten dafür auch Verständnis haben. Das große Vorrecht ist aber für uns, dass wir diesen Menschen und uns selber auch immer wieder helfen können, indem wir etwas darüber erfahren haben, was der Sinn des Lebens ist. Das ist ein großes Vorrecht, das ist eine große Würde in einer Zeit, in der es zum Allgemeingut gehört, dass es keinen umfassenden Sinn im Leben gibt. Höchstens deinen kleinen, privaten, persönlichen, so wie du dir es einrichtest. Manche würden sagen, ja, die Statistiken sagen es auch, dass viele es sagen, die Familie. Tatsächlich, die Familie. Und genau deswegen zerbrechen die vielen Familien ja. Weil wenn ich den Sinn meines Lebens in etwas suche, was nicht diese Erwartungen erfüllen kann, dann werde ich enttäuscht und dann werde ich frustriert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es an der richtigen Stelle suchen. Wie lebensnotwendig für Menschen das ist, dass sie wissen, wozu sie da sind. Wie lebensnotwendig das ist, dass es dabei um Tod und Leben geht, das habe ich gefunden bei einem Mann, der moderne Theaterstücke geschrieben hat. Und so gut formuliert kann ich das überhaupt nicht sagen, wie er das hier zusammenfasst. Er schreibt: Was hätte ich alles machen können? Was hätte ich alles hervorbringen können, wenn ich diese unvorstellbare, enorme Müdigkeit gewesen wäre, die seit ungefähr 15 Jahren oder vielleicht noch länger auf mir lastet? Eine Müdigkeit, die mir das Arbeiten, aber auch das Ausruhen verwehrt, die mich das Leben nicht genießen lässt, die mich hindert, mich zu freuen, mich zu entspannen und die es mir unmöglich macht, mich mehr den anderen zuzuwenden, so wie ich es gern gewollt hätte, anstatt mein eigener Gefangener zu sein. Ein Gefangener meiner Müdigkeit, dieser Last, dieser Bürde, die Bürde meiner selbst ist. Kein Arzt unter den 30 oder 40, die ich konsultiert habe, keiner hat es verstanden oder vermocht, diese unendliche Mattigkeit zu heilen. Wahrscheinlich, weil keiner von ihnen dem Übel auf den Grund gegangen ist, seinen Ursprung erforscht hat. Ich begreife es von Mal zu Mal besser, was die Ursache dieser Erschöpfung ist. Es ist der Zweifel, es ist die ewige Frage, wozu, die von jeher in meinem Geist Wurzeln geschlagen hat und die ich nicht ausreißen kann. Ach, wenn das Wozu in meiner Seele nicht gekeimt hätte, wenn es später nicht gewachsen wäre, bis es alles andere überwuchert und die anderen Pflanzen erstickt hat, dann wäre ich wohl ein anderer Mensch geworden, wie man so sagt. Aber das Unkraut hat das Wasser aufgesogen, das für die anderen guten Pflanzen bestimmt war. Es hat ihnen nicht erlaubt, sich zu entfalten. Es hat sich an ihrer Stelle entfaltet. Eugen Ionesco, ein in Rumänien geborener und in Frankreich groß gewordener Schriftsteller. Manche halten ihn für den Gründer des absurden Theaters. Ich finde das sehr deutlich von ihm hier zum Ausdruck gebracht, wie lebensnotwendig für das tägliche Leben, aber auch für das ganze Leben, zu wissen, dass man einen Sinn hat, was man tut, was man ist. Wir Christen haben das große Vorrecht, eine Antwort geben zu können. Eine Antwort nicht aus uns, sondern aus dem Wort Gottes. Eine Antwort, nachdem so viele Menschen in unserem Abendland gesucht haben, auf der ganzen Welt oder manchmal bis heute immer noch suchen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Juden oft so tiefsinnige Menschen sind, auch wenn sie moderne Juden sind, die nicht mehr im biblischen Sinne an Gott glauben, aber doch, sie werden ihren Hintergrund einfach nicht los. Das kann man bei vielen Juden sehen, bei vielen großen Geistern unter dem jüdischen Volk. Einer davon, der sein ganzes Leben dieser Frage gewidmet hat, den anderen Menschen zu helfen, einen Sinn in ihrem Leben zu sehen, ist der Jude Viktor Frankl. Er ist vor kurzem mit über 90 Jahren gestorben. Und er erzählt davon, dass er schon als Vierjähriger, stellen Sie sich mal vor, als Vierjähriger schon eines Abends von dem Gedanken aufgeschreckt wurde, dass er wie alle Menschen auch einmal sterben muss. Und später quälte ihn die Frage, ob mit der Vergänglichkeit des Lebens nicht dann auch der Sinn des Lebens vernichtet ist. Später in der Schule prägten ihn zwei Erlebnisse ganz besonders. Einmal die Ausführungen seines Biologielehrers, das Leben sei letztlich nichts als ein Oxidationsprozess, ein Verbrennungsvorgang, worauf er mitten in der Klasse damals aufgesprungen ist und die Frage in den Raum gerufen hat, wenn das so ist, was für einen Sinn hat denn dann das ganze Leben? Mitten in der Stunde. Zum anderen traf ihn der Selbstmord eines Mitschülers, der gefunden wurde, mit einem Buch von Friedrich Nietzsche in der Hand. Frankl erkennt daraufhin den engen Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Lebenssinn. Wenn ich die falschen Weltanschauungen habe, dann kann ich im Nichts enden. So ernst ist das. Bereits als Mittelschüler besucht er dann an der Volkshochschule, stellen Sie sich mal vor, als Mittelschüler an der Volkshochschule besucht er schon eine philosophische Arbeitsgemeinschaft und schreibt im Alter von 16 Jahren und hält einen Vortrag im Rahmen dieses Volkshochschulkurses, schon einen Vortrag, der zwei seiner Grundideen enthält. Bezüglich der Frage nach dem Sinn des Lebens, ist es das Leben selbst, sagt er, das die Frage an den Menschen stellt und von ihm nur beantwortet werden kann. Und indem er sein Dasein verantwortet. Also das Leben und alles, was dir so begegnet, das ist wie eine Frage an dich und darauf musst du antworten. Und indem, wie du darauf antwortest und dein Leben daraufhin gestaltest, lebst du verantwortlich und sinnvoll. Nicht schlecht, ne? Was dir vor Händen kommt, das tue frisch, steht auch in der Bibel, diese Weisheitssprüche, Prediger, Sprüche Salomos. Also was da ist, packe an. Ist wie eine Anfrage an dich. Aber er hat auch gemerkt, schon mit 16, darüber hinaus übersteigt der letzte Sinn das menschliche Fassungsvermögen. Was der letzte Sinn ist, kann kein Mensch sagen, sagt er. Im Konzentrationslager in Auschwitz kam es dann zur Feuerprobe. Er sagt, tatsächlich war die Lektion von Auschwitz, dass der Mensch ein sinnorientiertes Wesen ist. Wenn es überhaupt etwas gibt, das ihn auch noch in solch einer Grenzsituation aufrecht erhalten vermag, dann ist es das Wissen darum, dass das Leben einen Sinn hat. Und sei es auch nur, dass sich dieser Sinn erst in Zukunft erfüllen lässt vielleicht. Die Botschaft von Auschwitz lautete, der Mensch kann nur überleben, wenn er auf etwas hinlebt, wenn er noch ein Ziel hat, wenn er noch einen Sinn hat in seinem Leben. Das ist die Aussage eines Mannes, das muss man sich vorstellen, der 3 Jahre in 4 KZs verbringen muss, während bis auf eine Schwester seine ganze Familie vernichtet wird, in den Lagern zu Tode kommen. Und ihm selber wird sein erstes druckreifes Buch vernichtet. 1945 ist er dann wieder zu Hause in Wien und diktiert in 9 Tagen ein Buch. Das müssen sie alle lesen und verschenken. Das heißt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Weltbestseller. Und darin spricht er von der großen Kraft, dass wir trotz der Widrigkeiten unseres Lebens die Freiheit haben. Das ist die Würde unseres Menschseins, sagt er. Ja zu sagen zum Leben und nicht zu resignieren. Interessant für uns Christen ist Folgendes. Er sagt, die gläubigen Menschen, die haben es noch besser. Das gesteht er uns zu. Er sagt, die sind so mutig, wo er ja über den letzten Sinn nichts sagen kann. Und er vergleicht das in einem sehr schönen Bild mit dem Berg. Stellen sich ein Gebirge vor und da ist ein höchster Gipfel. Da sind viele Vorgipfel. Und der höchste Gipfel ist im Nebel. Und der Nebel verdeckt und umhüllt diesen Gipfel. Man sieht nichts mehr. Und er sagt, weil der eigentliche Gipfel, der Sicht entzogen ist, vom Nebel verhüllt ist, wagt sich der Mensch, eigentlich erst auf einem Vorgipfel angelangt, nicht weiter. Ihm ist der feste Boden unter den Füßen lieber als das Wagnis ins Ungewisse. Dieses Wagnis leistet eben nur der religiöse Mensch. Also in seinen Augen sind wir mutig, wenn wir es mit Gott wagen. Weil Gott ist unsichtbar. Und so ist es auch, dass er sagt, wir haben es als Christen besser, weil wir, Sie erinnern sich an diesen Auftragcharakter des Lebens, ja, also wir leben und das Leben stellt uns Aufgaben. Und indem wir sie annehmen, diese Aufgaben, und sie erfüllen diese Aufgaben, schließt sich unserem Leben ein Sinn. Und er sagt, die Christen, die gläubigen Menschen, die religiösen Menschen, sagt er allgemein halt so, die haben es noch besser, weil sie erleben zu dem Auftragcharakter des Lebens noch den Auftraggeber dazu. Schön gesagt, nicht? Die Christen haben es gut, denn sie erleben zum Auftragcharakter des Lebens noch den Auftraggeber mit dazu. Das kann man sich an die Wand hängen. Und so ist es ja auch. Wenn Gott nicht persönlich wäre, viele Menschen glauben heute, dass es unmöglich sein kann, dass Gott personal ist, dass Gott persönlich ist. Aber Gott muss persönlich sein, weil nur ein persönlicher Gott ist ein sinnvolles Gegenüber für einen Menschen, der sich als persönlich erlebt. Und wir sind doch eine Person, oder? Würde mich nicht mehr wagen heute, wie damals, als ich das noch nicht geglaubt habe, was ich als Christ heute glaube, hier in der Bank sitzen alles nur Ansammlungen von Molekülen und so. Nicht? Und das Leben ist nur ein Verbrennungsvorgang. Und Liebe, das ist nur Austausch von Hormonen. So ist es dann ja. Aber wir sind persönliche Wesen. Wir sehnen uns danach, dass alles, was wir tun, sinnvoll ist und nicht nur materialistisch und zum Wegwerfen, sondern dass es eine Würde hat, einen Sinn hat. Und das erleben wir im Gegenüber Gottes. Gott ruft uns zu einem sinnvollen Leben und sagt, und das ist das Wunderbare, was in der Bibel auch steht, alles, was ihr tut, stellen Sie sich mal vor, das wäre wörtlich gemeint, alles, was ihr tut, das tut im Namen Gottes für Gott, zur Ehre Gottes. Also nicht nur diese hohen, heiligen, erhabenen Momente, wie jetzt hier so im Gottesdienst wir das kennen, oder auch im Konzert oder in unserem Hauskreis, wenn wir wirklich Gott erleben im Miteinander. Was für schöne Momente sind das? Wenn wir wirklich erleben, Gott ist unter uns, wir sind in seinem Namen zusammen, wir erleben ihn in der Gebetsgemeinschaft, im Austausch über sein Wort. Das ist wunderbar. Sondern auch mitten im alltäglichsten Verrichtungen. So eine mittelalterliche Frau, ich weiß wirklich nicht, ob es die Hildegard von Bingen war, über die letzte Woche im Frauenforum etwas unterrichtet wurde, die soll gesagt haben, Christus ist auch mitten unter den Kochtöpfen. Es gibt keine sinnlose Tätigkeit, wenn ich mein Leben so erlebe, dass ich es immer mit Gott erlebe und dass alles eben, was ich tue, für ihn tue. Was für eine unglaubliche Unabhängigkeit kommt da in mein Leben. Was für ein Reichtum, dadurch, dass ich nicht mehr angewiesen bin auf Lob von Menschen. Ich werde auch unabhängiger von Kritik von Menschen, von Tadel von Menschen. Weil ich beziehe mein Sinn nicht mehr von davon her, sondern von Gott selbst her. Dann kann ich nicht mehr sagen, wenn ich diese Kirche verlasse, ach, das ist jetzt nur Alltag. Und nur Sonntag ist was Besonderes. Dann wird der ganze Alltag plötzlich sinnvoll, weil in jeder Handlung verwirkliche ich mich ja als ein Geschöpf dieses Schöpfers. Wenn ich Essen mache, wenn ich putze, wenn ich zur Arbeit gehe, alles wird plötzlich sinnvoll. Es muss schon einen Eindruck gemacht haben, dass ich hier vor Monaten oder ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, mal gesagt habe, ich habe mal einem lieben Menschen, der mir sehr viel bedeutet, ins Poesiealbum geschrieben, ich wünsche dir, dass du in deinem Leben etwas findest, was so groß ist, dass es sich lohnt, für dich dafür ganz hinzugeben, ganz darin aufzugehen. Und vor ein paar Wochen, das war interessant, bekam ich einen Anruf, und da hat ein Gemeindemitglied gesagt, da war doch mal so ein Satz, kann ich den noch mal haben? Mir fällt gerade nichts ein, was ich jemanden in ein Poesiealbum schreiben soll oder so. Ja? Und der war doch so klasse. Kannst du den noch mal sagen, Pastor? Das war sowas mit, dass man sowas findet, was so groß ist, dass es sich lohnt und so. Und habe ich gesagt, ja, das, ich weiß noch. Und dann habe ich es wieder gesagt. Ich wünsche dir, dass du etwas findest. Dir in der Kirchenbank. Hier, jedem, der hier sitzt heute Morgen auch, das so groß ist, dass es sich dafür dich lohnt, sich dafür ganz einzusetzen. Und ich weiß, dass das eigentlich nur Gott sein kann, weil alles andere ist zu wenig. Es gibt ja Menschen, die sich daran festhalten und haben ein Ritual und sind in einem Fanclub von Roy Black und sammeln alles von Roy Black oder so. Und das ist dann wirklich ihr Lebensinhalt. Und es bricht eines Tages alles mal weg, weil es ist nicht groß genug. Wir Menschen sind für mehr gemacht. Wir brauchen die Beziehung zu unserem Schöpfer. Das ist lebensnotwendig. Die Bibel nennt ein Leben ohne das tödlich, wirklich tödlich gefährlich. Weil eines Tages, dann kommt es eben doch. Und deswegen stellt lieber früh diese Frage. Wir stellen sie ja schon im Konfirmandenunterricht. Was ist der Sinn deines Lebens, damit wir nicht mit 50 Jahren plötzlich erleben, du liebe Zeit, ich habe in Dinge investiert und mich ganz hingegeben in Dinge, die es eben nicht so sinnvoll machen, mein Leben, weil sie vergänglich sind, weil sie wegbrechen, weil sie nicht reichen. Ich bin nämlich ein Mensch und Menschen sind dafür gemacht, mit ihrem Schöpfer zusammenzuleben. Den Weg dazu hat uns Christus gebahnt. Deswegen sagt er, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, das heißt, wer sich ganz mir hingibt, der wird es finden. Ich erlaube Ihnen heute Morgen in Gesprächen mit Menschen den Ausdruck ewiges Leben, den vielleicht viele Menschen nicht mehr verstehen in unserer Welt. Sie dürfen sagen, erfülltes Leben, sinnvolles Leben, neue Lebensqualität, die finden wir im Leben mit unserem Schöpfer, in Bindung und Verbindung mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann kommt etwas in unser Leben, was uns eine Motivation gibt, die Resignation letztlich zu überwinden. Nicht, dass es keine Auf- und Abs gäbe, aber wir haben einen Grund, wieder aufzustehen. Wir können nämlich nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, der uns immer wieder hilft, einen Sinn in unserem Leben zu sehen. Dann wird Gottes Ziel erreicht und das lautet, er möchte einmal alles in allem sein. Er möchte unsere ganze Welt erfüllen. Nicht nur in den Kirchen will er Herr sein, in der ganzen Welt will er Herr sein, über alles. Um es sinnvoll zu machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.